Mein Name ist Cornelia Funke. Ich bin eine Geschichtenerzählerin und Wunderbar Together heißt für mich ja der größte Spaß im Leben eigentlich, Dinge zusammenzumachen.
Herzlich willkommen zum Wunderbar Together Podcast und herzlich willkommen im neuen Jahr. Wir freuen uns sehr, dass es weitergeht bei Wunderbar Together und ich freue mich noch mehr auf das Gespräch heute. Mein Co-Pilot Olli ist auch wieder mit von der Partie, arbeitet tagsüber als Kreativer bei einer großen Agentur in Köln und nachts an diesem Podcast. Hi Olli, grüß dich.
Hallo Felix, bin zum Glück ja nicht der Einzige, der nachts arbeitet. Ja, liebe Zuhörer, die Stimme, die ihr gerade gehört habt, stammt von Felix Zeltner. Felix ist deutscher Journalist in New York und gleichzeitig auch der Erfinder dieses Podcasts.
Große Ehre, Olli, danke. Wir sind ja schon jetzt seit ein paar Monaten auf Reisen gemeinsam zu den coolsten Deutschen in den USA. Wir kitzeln heraus, wer sie sind, wie sie erfolgreich Kulturen verbinden und was ganz Wunderbares schaffen. Und vielleicht auch, ob sie unsere Freunde sein wollen, denn sind wir ganz ehrlich, Olli, das wünschen wir uns doch eigentlich heimlich, dass diese ganzen tollen Menschen, die wir da treffen, uns irgendwie auch cool finden, diese coolen Deutschen.
Also unser heutiger Gast war tatsächlich die erste Person, die wir vor einem Jahr auf unsere Liste gesetzt haben. Und wir auch wirklich schon lange versuchen, in die Show zu bekommen. Ich hätte nichts dagegen, wenn daraus eine Freundschaft entsteht.
Ich glaube, das können wir doch hinkriegen, oder?
Ja, ich muss dazu sagen, ich hab einen Secret Crush entwickelt auf unseren heutigen Gast. Und ich will ihr auch irgendwie ganz schwierige Fragen stellen. Mal gucken, ob das klappt. Zumindest kann man nicht so gut sehen, ob ich rot werde oder nicht. Und hier ist sie, die erfolgreichste deutsche Autorin der Welt bei uns im Wunderbar Together Podcast live aus ihrem Zuhause in Malibu, Kalifornien. Hallo Cornelia Funke, grüß dich.
Hallo, hallo, hallo.
Du hast gesagt, Menschen, Dinge zusammenzubringen, das bedeutet für dich Wunderbar Together. Was hast du denn heute schon zusammengebracht? Bei dir ist ja noch morgens jetzt in Kalifornien, in diesem neuen Jahr.
Ja, also so ganz viel ist hier heute noch nicht passiert, obwohl ich schon mal Tiere gefüttert und ein bisschen im kalifornischen Morgenwetter herumgelaufen bin. Das ist schon wieder, ja, es ist noch ein bisschen kalt, aber es wird schon wieder erstaunlich sonnig für Januar. Ich habe meine Haushälterin Maria, die seit, ja, ich würde sagen 30 Jahren in Deutschland und dann hier in Los Angeles zur Familie gehört, die ist sogar eher als ich ausgewandert, in der Küche begrüßt, wo das gerade sehr warm ist, denn Maria ist Mexikanerin und hat das gern sehr warm. Und dann habe ich Angie, meine Assistentin, begrüßt, die eine kubanische Herkunft hat und die liebt das sehr kalt. Das heißt, die sitzt jetzt gerade mit meinen Hunden in der Garage, wo ich sagen würde, wo Nordpol-Temperaturen sind. Ich bin also, könntet ihr sagen, heute schon in zwei Klimazonen gewesen.
Heiß und kalt. Und welche Tiere warten denn darauf, dass du sie fütterst morgen?
Das sind inzwischen drei Esel. Also der eine ist Matteo, ist gerade erst ein halbes Jahr alt. Esperanza, Zorro und Matteo. Dann sechs Pekingenten, die mein Sohn gerettet hat. Der hatte irgendjemand die kleinen Enten weggeworfen. Und nachdem die dann so eine Weile in Venice Beach in einer Badewanne geschwommen sind, hat er sie natürlich hergebracht. Wow. Also drei Esel, sechs Enten. Und zwei Hunde. Und dann ist es natürlich morgens so, dass meine Hunde erstmal die Kojoten jagen und die Erdhörnchen davon rennen und die Kaninchen und die Eulen sind schon schlafen gegangen. Und naja, ich wohne hier halt doch, obwohl ich so nah bei L.A. bin, ziemlich sehr in der Wildnis.
Wildnis bedeutet was? Also du guckst aus deinem Zimmer, in dem du gerade sitzt oder deiner Veranda. Was siehst du denn um dich rum? Wo bist du denn gerade jetzt, wo du hier mit uns sprichst?
Also Wildnis wunderbar, dass du das fragst, weil das ist ja doch ein sehr schwieriger Begriff. Was ist denn das? Sind wir nicht Teil der Wildnis auch? Sind wir natürlich in gewisser Hinsicht. Für mich ist das so als Europäerin die Erfahrung, dass es Landschaften gibt, die nicht ganz von Menschen geprägt sind, sondern die immer noch so ihren eigenen Willen haben, was die Richtung betrifft, in die sie sich bewegen. Bei mir ist das allerdings, wenn ich aus meinen Glastüren hier gucke. Ich habe so ein Haus aus dem Mid-Century, das heißt 1958. Da hat man dann eine Glasfront und eine Veranda davor. Und ich sitze im Grunde ein bisschen wie im Aquarium in meinem Wohnzimmer. Da sehe ich dann also die Palmen, die mein Nachbar George vor 60 Jahren selber gepflanzt hat, als er noch ein kleiner Junge war. So sind die auch gepflanzt, alle auf einem Haufen und einfach mal in die Luft. Und dann sehe ich meine Avocado-Bäume und Yucca-Palmen und Guavas. Und da könnt ihr euch schon vorstellen, das sieht für mich trotz all der Jahre, die ich jetzt in Kalifornien bin, immer noch aus wie ein anderer Stern. Denn ich bin ja in Deutschland aufgewachsen.
Mhm. Ja, du lebst seit 2017 auf der Farm. Du bist aber schon viel länger in Kalifornien, schon seit 2005, also etwa 15 Jahren. Wie viel von deiner Kindheit, du hast es gerade gesagt, du bist in Deutschland aufgewachsen, in Westfalen, in Dorsten heißt das Städtchen, nahe an der, glaube ich, holländischen Grenze ist das. Wie viel von Dorsten steckt denn in deiner Welt von Malibu?
Ja, das ist für mich eine der größten Fragen. Ich weiß nicht, ob euch das genauso geht, die sich einem irgendwann im Leben stellen. Wie sehr machen die Orte, an denen wir leben, uns? Wie sehr beeinflussen uns die Landschaften, die uns umgeben? All das, was auf uns eindringt. Ich lese gerade das Buch I Contain Multitudes, in dem erklärt wird, dass wir ja größtenteils sowieso aus Bakterien und Viren bestehen, denen wir an verschiedensten Orten begegnen. Also wie sehr verändern wir uns, wenn wir in neue Landschaften gehen? Mir sagte jemand irgendwann, als ich ein neues Reckless-Buch veröffentlichte, also da ist das Ruhrgebiet und Westfalen ja immer noch deutlich zu spüren, der Horizont mit den Schloten und davor die Kuhwiesen. Das heißt, der Widerspruch zwischen Natur und Industrialisierung, mit dem bin ich als Kind halt aufgewachsen, weil ich an der Grenze zwischen Münsterland und Ruhrgebiet groß geworden bin.
Mhm. Ja, ich glaube, du kennst das auch gut, ne? Diesen Widerspruch. Also meine Frau ist auch deren Familie kommt auch aus Nordrhein-Westfalen. Und immer wenn ich, der aus Bayern kommt, mit meiner Frau so im Süden von Bayern unterwegs bin, sagt die immer, wo ist denn hier das Atomkraftwerk? Also irgendwie, irgendwas fehlt hier. Das kann doch eigentlich nicht sein. So eine Landschaft, das ist doch nicht real. Ja. Ich glaube, Olli, da ist einfach mehr real.
Naja, aber ist es das nicht? Eigentlich ist ja das Atomkraftwerk das Unwirkliche oder sagen wir so eine neue Wirklichkeit, die da in die viel ältere Wirklichkeit eingedrungen ist. Wobei natürlich Bayern auch eine Kulturlandschaft ist. Nicht? Du lebst ja auch in Amerika, das heißt, du kennst ja diesen Unterschied. Ich weiß noch, als ich das erste Mal über Amerika flog und sagte, was ist das denn? Das ist ja alles leer. Nicht? Dieses Gefühl, plötzlich mit einer Wirklichkeit konfrontiert zu sein, die hauptsächlich durch nicht menschengemachte Landschaften geprägt ist. Das ist ja, glaube ich, immer noch was als Europäer etwas zugleich Bestürzendes und Verzauberndes hat. Mhm. Also in die Wildnis dieser Welt zu kommen, die ja doch in vielen Kontinenten wesentlich dominanter ist als jetzt in Europa.
Ja. Ja, und wenn du dich auf deiner Farm umguckst, diese Avocado-Farm, auf der du lebst, was sind denn für dich die wichtigsten Orte oder vielleicht auch Werkzeuge auf der Farm, so in deinem täglichen Dasein?
Leider ist einer der wichtigsten Werkzeuge auf der Farm natürlich der Wasserschlauch. Denn wir haben jetzt seit Mai bis auf 2 Tage Dürre. Das heißt, wir warten alle ganz verzweifelt auf den Regen. Bitte, bitte massiven Regen, den wir jetzt inzwischen einen Tag gehabt haben, aber das hat lange nicht gereicht. Das heißt, ohne all die Wasserschläuche, all die Sprinkler und vor allem, ich habe ja inzwischen eine sehr wassersparende und fortschrittliche Bewässerungstechnologie natürlich, die nennt man hier die Drip-Technologie. Das heißt, da tropfen dann zu bestimmten Abendzeiten, wenn die Sonne nicht drauf scheint, ganz kleine Mengen von Wasser in den Boden, um all die Pflanzen dann doch am Leben zu halten, auch wenn der Regen nicht kommt. Also würde ich sagen, wichtigstes Werkzeug. Dann gibt es, was ist das nächste Wichtige? Natürlich all das, was man braucht, um Tiere zu füttern und zu versorgen. Große Eimer voller Entenfutter und so weiter, an die die Kojoten nicht rankommen. Und natürlich Avocado-Pflücker. Jeder Gast, der hier zu mir kommt, wird so aufgeregt, wenn ich sage, willst du dir ein paar Avocados pflücken? Weil die meisten Menschen das ja im Leben doch noch nie getan haben.
Cornelia, ich kletter mal ganz kurz raus aus der Natur, aus der Wildnis, rein in dein Büro. Wir haben in der Vorrecherche einfach ganz verschiedene Zahlen entdeckt. Die Zahl der Leute, die deine Bücher gekauft haben, die Sprachen, in die es übersetzt wurden. Welche Zahlen hast du selbst im Kopf?
Ja, also das ist eine sehr gute Frage, auf die ich überhaupt keine Antwort habe, weil ich das ganz mysteriös finde, dass permanent diese verschiedenen Zahlen in der Welt herumschwirren. Das Einzige, was sich bei mir eingeprägt hat, war, dass jemand mal irgendwann zu mir sagte, Cornelia, wenn man all die Bücher, die du inzwischen in deinem Leben verkauft hast, in eine Reihe packen würde, dann würden die inzwischen eine Umlaufbahn um den Planeten bilden. Das war etwas, das hat sich bei mir festgesetzt. Also da ich ja früher mal Astronaut werden wollte, habe ich gedacht, na guck mal da bist ja doch Astronaut geworden, wenn auch auf ganz andere Weise.
Also eine Zahl, die ich gefunden habe, ist 26 Millionen Bücher. So, und eine weitere Zahl, die ich gefunden habe, sind, dass deine Bücher in 50 Sprachen bislang übersetzt wurden.
Mhm. Ja, ich glaube, das kommt dem Ganzen schon nahe. Also ich dachte immer, ich liege eher so bei 16 Millionen, aber 26, ich habe irgendwann aufgehört zu zählen, vielleicht sind es die inzwischen. Da ich ja wirklich in aller Welt verkauft werde, also ich sitze hier nicht und schreibe hier ständig meine Zahlen auf und frage mich, wie viele Bücher denn gerade verkauft worden sind. Ich glaube, wenn man ein Geschichtenerzähler ist, bleibt einem doch wesentlich mehr in Erinnerung, dass man in Indien an einem Tisch gesessen hat und einem eine junge indische Frau um den Hals fiel und sagt, you are my childhood. Oder dass man in Neuseeland in den großen Saal kommt und da sitzen 2000 Teenager und man war noch nie in Neuseeland. Aber man stellt fest, dass die Figuren schon ganz lange da leben. Das sind eher so die Erinnerungen oder das, was ich damit verbinde, dass ich in aller Welt gelesen werde. Ich habe auch in Mexiko mal eine unvergessliche Veranstaltung gehabt, in Guadalajara, wo ich in einen riesen Saal kam und der war so gepackt voller Menschen und mir wurden so unglaublich tiefe Fragen zu meinen Geschichten gestellt, dass ich einfach nur noch am Heulen auf der Bühne war. Wow. Also ja,
Wahnsinn.
Nicht? Also das sind nicht Zahlen, das sind Begegnungen, das sind vor allem, das ist dieser Zauber, dass ein Mädchen aus Dorsten in Westfalen, aus einer kaputtgebombten Kleinstadt, die ihr eigentlich sehr viel über den Zweiten Weltkrieg erzählt hat und über die Industrialisierung der Welt, eines Tages sich zu Hause in der Welt fühlt.
Hand aufs Herz, wenn jetzt gerade wie zuletzt ein neues Buch von dir rauskommt, Reckless Teil 4, ist man doch schon nervös und guckt, wie wird das angenommen, oder? Also da ist eine gewisse Spannung drin.
Ich hoffe, das klingt jetzt wirklich nicht irgendwie, ach Gott, das sagt sie jetzt nur. Nee, da wird man nicht nervös. Das heißt, das ist bei mir so, wenn das Buch nicht angenommen wird, dann ist das so, weil das habe ich eben auch schon erlebt. Ne? Ja, also das ist eben so, ich habe erlebt, dass die Startauflage 128.000 ist. Ich habe erlebt, dass die Startauflage 200 ist. Ich habe erlebt, gerade mit Reckless 1, dass das Buch vollkommen untergegangen ist, überall in der Welt. Und alle meine Verleger sagten, also Cornelia, jetzt schreib doch mal bitte was anderes. Das heißt, ich bin an so wilden Absturzorten gewesen und an so wilden Triumphorten, dass sich das irgendwann dann alles so ein bisschen ausbalanciert. Ich weiß auch, dass Bücher manchmal über lange Zeit berühmt werden und andere werden sofort. Ich glaube, bei mir ist es eher so, wenn meine Lektorin mir schreibt, oh mein Gott, weißt du was, das ist jetzt wirklich ein Meisterwerk. Oder wenn ich von einem meiner Verlage höre, Himmel, das hat mich jetzt gerade so glücklich gemacht, das Buch. Das ist dann schon genug. Dann geht's zwar raus und dann wird's ganz aufregend, wenn die ersten Lesereaktionen kommen. Die sind dann aber auch immer bestürzend auf eine ganz andere Weise, denn ich habe dann 2 Jahre an dem Buch gearbeitet und die Leser schreiben, habe ich in 3 Tagen gelesen, fantastisch, wo ist das nächste? Wo dir dann klar wird, oh mein Gott, jetzt brauchst du natürlich noch mal 2 Jahre, um das nächste zu schreiben. Und die inhalieren das in 3 Tagen. Das ist natürlich auch das andere. Und ich arbeite gerade an 3 verschiedenen Buchprojekten parallel. Das heißt, ich bin eigentlich in dem Moment wo ein Buch rauskommt, bin ich nicht jemand, der guckt, wie es sich verkauft. Ich bin im nächsten Buch.
Trotzdem, Cornelia, nochmal zu den Zahlen. Gibt es denn eine Zahl, die dich vielleicht am stolzesten macht von all diesen Zahlen, die es inzwischen zu deinen Büchern gibt?
Weißt du, was das sind? Das sind oft solche Zahlen wie, ich habe gerade von meinem Agenten gehört, dass mein iranischer Verlag die Lizenzen für 3 Bücher verlängert hat. Die bezahlen pro Lizenzverlängerung $500. Ne? Das heißt, das ist eine Zahl, da kann ich meine Eselfutter von bezahlen, wahrscheinlich. Nicht? Aber das ist für mich so aufregend, die Vorstellung, dass im Iran Kinder und auch Erwachsene meine Bücher lesen, dass das dann manchmal aufregender ist, als wenn ich jetzt einen Anruf kriegen würde und jemand sagt, oh, du hast gerade 1 Million Bücher in Amerika verkauft. Von daher, ich glaube, gerade nach so einer langen Karriere, und natürlich ist das auch privilegiert, wo man sich keine Sorgen jetzt um Geld machen muss, weil es einfach die Kinder sichergestellt haben, dass ich gut versorgt bin, die meine Bücher kaufen. Ist es aber trotzdem immer wieder so unglaublich berührend. Oder mir bedeutet es zum Beispiel ganz, ganz viel als Deutsche, dass ich in Israel sehr viel gelesen werde. Ich bin als Kind aufgewachsen mit dem Holocaust. Ich bin von sehr katholischen und sehr engagierten Nonnen erzogen worden auf einer fantastischen und sehr rebellischen Schule in Dorsten, wo Widerstand, politisches Bewusstsein und so weiter ganz groß geschrieben wurden. Und ich glaube, mich das auch sehr tief geprägt hat. All das definiert im Grunde, was einem später sehr viel bedeutet.
Cornelia, wann hast du eigentlich mit dem Schreiben angefangen und wer hat dir den Anstoß dazu gegeben?
Ich habe sehr spät angefangen. Wenn ich Lesungen mache vor Kindern, sage ich immer, ihr könnt euch nicht mal vorstellen, so alt zu sein, nämlich mit 28. Ich war Illustratorin und ich war unendlich frustriert von den Geschichten, die ich illustrieren musste. Da war in Deutschland zu der Zeit, war das unglaublich in Mode, sozialen Realismus zu schreiben. Das heißt, fantastisches Erzählen war tabu. Da hatte Michael Ende ja auch sehr, sehr viel Probleme mit. Denn ich habe da die wilde Theorie zu, dass wir Deutschen, weil die Faschisten so eifrig unsere Märchen und Mythen benutzt haben, immer noch große Angst vor dem fantastischen Erzählen haben. Das heißt, all das, was uns mal ausgemacht hat, E.T.A. Hoffmann, die Brüder Grimm, unser wirklich ganz fantastisches Erzählen in vieler Hinsicht, findet sich bei einigen Ausnahmeautoren wie Günter Grass zum Beispiel. Aber es ist fast verpönt. Es war zu der Zeit, als ich jung war, verpönt in Deutschland, fantastisch zu erzählen. Das galt als Weltflucht. Auch wenn statistisch bewiesen war, dass Fantasy-Leser oft sehr viel politisch aktiver sind als die anderen. Als ich also da saß und kriegte schon wieder eine Geschichte über Kinder auf dem Schulhof oder Kinder in ihrer Küche, habe ich gedacht, so jetzt reicht's, jetzt schreibst du einfach selber deine Geschichte. Du packst alles rein, was du immer schon zeichnen wolltest. Und das hat mich eigentlich zur Geschichtenerzählerin gemacht.
Das heißt, dass wir nennen es ja in Deutschland sogar inzwischen Storytelling.
Oh, okay.
Und wir beneiden ja den Anglo-Saxonian Raum sozusagen des Geschichtenerzählens. Wir gucken ja die Netflix-Serien aus England und aus den USA und erfreuen uns an diesen tollen Geschichten. Und du sagst, und wir sind ja eigentlich, wie du sagst, eine Geschichtenerzähler-Nation oder ein Geschichtenerzähler-Volk. Du sagst also, das haben uns die Nazis quasi weggenommen. Oder wir denken, wir dürfen nicht, weil die...
Das glaube ich ganz, ganz fest.
Gemacht haben. Propaganda oder?
Ja, also der ganze Wahnsinn in Bayreuth, der ganze Siegfried-Mythos, alles wurde ja dem Faschismus unterworfen, die Idylle in den Märchen und so weiter. Ich finde, da haben wir überall die braunen Finger drauf. Ich kann mir nicht anders erklären, warum die Deutschen sich nicht trauten, fantastisch zu erzählen für so lange Zeit. Ich wurde das mal von einem britischen Journalisten gefragt, in welcher Tradition ich mich sehe. Und ich habe genau wie du gesagt, ja, also die Anglo, ich bin so anglophil und das Geschichtenerzählen in England. Und der guckte mich an und fing an zu lachen und sagte, Cornelia, you are so German. It's all about the moon and the forest. It's E.T.R. Hoffmann and the Brothers Grimm.
Wow.
Und ich saß da und guckte den an. Und er sagte, das sind doch eure Traditionen. Das ist doch alles, was du schreibst, ist überhaupt nicht Englisch. Das ist Deutsch. Und ich glaube, das war eine große Lektion. Wenn man rausgeht aus Deutschland, begreift man eigentlich erst wirklich, was Deutsch an einem ist. Nicht? Und wie reich unsere Kultur, auch gerade was das fantastische Erzählen betrifft, immer war. Ich habe erst in Amerika von Wilhelm von Humboldt gehört und von all den unglaublichen Deutschen, die hinaus in die Welt gegangen sind und wirklich beeindruckende Dinge getan haben. Und das hat auch meine Definition von, was das eigentlich bedeutet, Deutsch zu sein, sehr, sehr verändert.
Du hast gerade gesagt, wenn man weggeht, dann merkt man, was Deutsch an einem ist. Was hast du denn an dir gefunden, Deutsches, jetzt, wo du schon seit 15 Jahren weg bist?
Ja, das eine ist natürlich genau das Zitat des britischen Journalisten, besessen vom Mond und von den vom Wald. Das ist ein ganz interessantes deutsches Phänomen, welche Bilder und welche Landschaften in uns sehr tiefe Gefühle auslösen. Und wenn man dann die romantischen Dichter liest, dann weiß man, dass das wirklich schon sehr lange so ist. Ich glaube, wenn man in einer anderen Sprache plötzlich lebt, vertieft sich auch die Liebe zur eigenen Sprache. Das heißt, ich schreibe ja inzwischen sowohl in Deutsch als auch in Englisch und da merkt man dann immer so ganz extrem, was man gerade auf Englisch gar nicht sagen kann. Und entdeckt so ganz viele Kostbarkeiten in der deutschen Sprache.
Hast du da ein Beispiel? Also ist dir was geläufig, was vielleicht gerade erst passiert ist? Also irgendein Begriff oder ein Satz, wo du gesagt hast, das kriege ich nur auf Deutsch hin.
Nein, aber es gibt zum Beispiel, es passiert mir wirklich permanent, aber was ich jetzt abrufen kann, ist zum Beispiel das Wort Sehnsucht. Das ist so ein unglaublich fantastisches deutsches Wort. Denn in der Sehnsucht ist halt die Obsession, die Sucht danach, sich zu sehen. Ich glaube, die uns Deutsche sehr ausmacht. Und das kann man im Englischen überhaupt nicht übersetzen. Da gibt es sowas wie Longing, da gibt es Yearning. Aber ich glaube, dieses Wort, diese Kombination der beiden Worte, was ja auch eine ganz große Qualität unserer Sprache ist, dass man ganz unendlich viele Worte miteinander kombinieren und vernetzen kann. Es gibt auch diesen schönen Satz, Gott denkt auf Deutsch, nicht? Also irgendwie sowas in die Richtung. Weil das eine so unglaublich organisierte Sprache ist. Wahrscheinlich verdanken wir das größtenteils den Römern, aber trotzdem. Sie ist aber zugleich auch eine sehr gefühlvolle und romantische Sprache, sodass man die manchmal richtig an den Zügel nehmen muss. Denn im Englischen ist es viel leichter, tiefe Gefühle auf leichte Weise auszudrücken, als das im Deutschen ist. Ich versuche amerikanischen Freunden immer zu erklären, wie gewichtig Worte wie Liebe im Deutschen sind. Und in diesem Spannungsfeld zu leben, ich glaube, das tut einem unheimlich gut. Also ich würde immer jedem Menschen erleben, mal irgendwann im Ausland zu leben, weil es einem einfach so viel darüber klar macht, womit man aufgewachsen ist, was einem beigebracht wurde, was man denkt, ganz selbstverständlich ist. Und dann wird es einfach durch die andere Kultur in Frage gestellt und dadurch nur noch deutlicher.
Du hast ja gerade gesagt, dass du in diesen beiden Sprachen, die deinen Alltag bestimmen, also das Deutsche und das Englische inzwischen auch schreibst. In welcher Sprache träumst du denn?
Ich habe nicht die geringste Ahnung. Weißt du, dass ich die Frage schon öfter bekommen habe und ich kann es nicht sagen. Erinnere mich meistens erstmal nicht an meine Träume. Was ich eigentlich auch ganz schön finde, weil ich immer denke, das sind so Sachen, die hinterm Vorhang passieren und die sollen wahrscheinlich auch hinterm Vorhang passieren und das lasse ich dann auch ruhig so. Ich würde mal sagen, das ist eine wilde Mischung, genau wie meine Notizbücher. Da steht das mal Deutsch und da steht das mal Englisch. Das ist also ein ganz wildes Sammelsurium.
Ich habe gerade von einem Schriftsteller gelesen, der eine Zeit lang mit einem kleinen Bleistift, den er sich an den Zeigefinger geheftet hat, schlief.
Okay.
Wenn er aufwachte, sofort seine Träume aufzuschreiben und gleichzeitig das Schreiben zu üben, aber auch sein Gehirn irgendwie oder sich selber natürlich besser zu verstehen. Wie machst du und wann machst du dir denn Notizen?
Ja, also ich glaube da viel zu sehr an die Wichtigkeit auch von Unbewusstem und Unterbewusstem, um sowas zu tun. Also ich lass mir selber und der Welt ganz gerne ein paar Geheimnisse. wenn ich, ich habe überall Notizbücher liegen mit zu bestimmten Themen, Geschichten, Ideen. Manche bleiben immer leer, manche füllen sich ganz schnell. Die liegen überall bei mir herum, also wirklich in jedem Raum. Und wenn ich zu irgendeinem eine Idee habe, dann schreibe ich das entweder auf ein Post-it und klebe das da rein oder ich schreibe es gleich direkt ins Buch. Und so sammeln sich im Grunde Ideen an in Geschichten, an denen ich noch gar nicht aktiv arbeite.
Also in der Küche liegt dann zum Beispiel...
Oh, in der Küche? In der Küche glaube ich, also da habe ich in der Küche... Ja, wahrscheinlich. Kochbücher liegen da natürlich rum. Obwohl ich bin ja wirklich kein begnadeter Koch. Mein Mann war der wesentlich bessere Koch. Das meiste liegt schon darum, wo ich dann lebe. Also in der Küche würde ich sagen, da koche ich eben eher. Oder höre mir irgendwie Musik an oder was immer. Die meisten Notizbücher liegen in meinem Wohnzimmer, Schlafzimmer, in der Garage, wo ich auch male. Stecken bei mir in der Tasche. Und ja, sie sind halt überall. Und dafür müssen auch Stifte überall stehen. Das heißt, ich habe überall irgendwelche leeren Marmeladengläser mit Stiften rumstehen. So sammelt sich dann immer auf ganz interessante Weise die Ideen in den Geschichten. Denn in meiner Erfahrung verschwinden die besten Ideen auf fast ganz beleidigte Weise, wenn man ihnen keine Aufmerksamkeit schenkt. Und deswegen muss man sie ganz schnell aufschreiben und irgendwo reinkleben. Und wenn man das Notizbuch dann später wieder aufmacht, um an der Geschichte zu arbeiten, sagt man, oh, also die Idee hatte ich ja vollkommen vergessen. Das ist ja die Idee, die ist ja richtig gut. Nicht? Also ja, so funktioniert es.
Cornelia, wenn du jetzt ein neues Buch beginnst, was tust du da zuerst? Zeichnest du erst die Figuren oder hast du beispielsweise schon in deinen Notizbüchern eine kleine Idee oder den Anfang einer Geschichte notiert? Wie geht aus einer Aufzeichnung auf einem Notizblock eine Geschichte los oder ein Buchprojekt los bei dir?
Das ist wirklich mit jedem Buch anders. Also ich arbeite im Moment gerade an einem Buch über Pflanzen, das aber im Grunde als in eine Geschichte gekleidet sein wird, über 24 Pflanzen. Ich arbeite an einem Projekt über Annette von Droste-Hülshoff für die Hülshoff-Stiftung. Und ich arbeite am nächsten Drachenreiter. Und diese drei Bücher haben alle sehr, sehr verschiedene Anforderungen. Das heißt, das Pflanzenbuch, da geht es auch um ganz viel Recherche. Da sind wir im Grunde damit angefangen, dass man all die Recherche zu den Pflanzen niedergeschrieben hat und ich die gesammelt habe in zwei Notizbüchern. Dann habe ich angefangen zu überlegen, was ist denn die Fiction-Handlung, in die ich das kleide. Das hat fast ein ganzes weiteres Notizbuch gefüllt. Von Ideen, die verworfen wurden, von Ideen, die langsam klar wurden und so weiter. Also es gibt von Heinrich von Kleist dieses wunderbare Essay von der allmählichen Verfertigung der Gedanken während des Redens. Der hat immer seine Schwester in eine Ecke gesetzt und die durfte stricken oder weben, musste ihm einfach dabei zuhören, wie er Ideen entwickelte. Sehr gute Methode. Ich mache das oft, indem ich einfach schreibe. Mit der Hand. Mir Fragen stelle, überlege, wo eine Geschichte hingehen könnte. Und daraus kristallisiert sich dann ganz langsam, was das eines Tages wirklich sein wird. Bei einem Projekt jetzt wie mit dem Hülshoff-Projekt ist es natürlich so, dass ich ganz deutliche Vorgaben habe durch das Leben einer Dichterin. Und in diesem Fall ganz enorm durch die Illustrationen der Sarah Richter, einer ganz wunderbaren Illustratorin aus Leipzig, die auch bei mir hier in meinem Künstlerprogramm war, die jetzt schon Figuren und Fotos und Bilder entwickelt hat zu dem Projekt, sodass ich sehr genau nach den Illustrationen in diesem Fall auch arbeite. Also jedes Mal lässt man sich überraschen und jedes Mal ist der Prozess etwas anders, als wenn man immer wieder neue Gerichte kocht.
Und bei Fantasy-Büchern? Und hast du da eine bestimmte Technik?
Auch da ist es so, dass ich Reckless zum Beispiel ganz anderes entwickle als Tintenherz. Ich habe aber irgendwann, okay, und das ging wirklich mit Tintenherz los, angefangen, Bilder, die mich inspirierten, Ideen an die Wände zu kleben und mir im Grunde solche, ja, im Film würde man sagen, Moodboards zu machen. Habe dann aber später gemerkt, dass das sehr problematisch war, das alles irgendwie nur an der Wand kleben zu haben. Und habe dann angefangen, als ich anfing, mit der Hand zu schreiben, das in Notizbüchern zu sammeln. Das heißt, bei Fantasy wie Reckless, sagen wir jetzt mal so, das geht nach Japan. Da fange ich erstmal an, zu Japan zu recherchieren. Ich fange an, japanische Märchen zu lesen. Ich fange an, da Ideen und Motive rauszupflücken und die in meinen Notizbüchern zu sammeln. Es ist fast so, als wenn ich so einen Koffer packe, um dann auf die Reise zu gehen für die Geschichte und schmeiße in den alles Mögliche rein. Nicht? Und einiges wird sich als nützlich erweisen, anderes überhaupt nicht. Also das kann man vielleicht als meinen Prozess sehen. Und manchmal male ich die Figuren sogar erst, bevor ich sie beschreibe. Manchmal zeichne ich sie, das passiert immer öfter. Oder ich habe plötzlich ein Gemälde aus dem 19. Jahrhundert gefunden, wo ich denke, oh mein Gott, das ist der doch. Und klebe mir ein Foto in das Notizbuch.
Ich finde das total spannend, was du sagst. Ich hatte gerade kürzlich das Buch von Stephen King gelesen, Das Leben und das Schreiben.
Ja.
Und da hat er beschrieben, dass er manchmal anfängt, ein Buch zu schreiben, aber gar nicht das Ende kennt. Oder auch, auch gar nicht die Geschichte so richtig.
Nein.
Aber er fängt einfach an. Ist das bei dir
eher,
so?
Ich will das Ende nicht kennen. Um Gottes Willen, ich würde mich zu Tode langweilen. Das heißt, weil Stephen King ist halt auch ein Geschichtenerzähler. Nicht? Das heißt, Geschichtenerzähler glauben ganz fest daran, dass die Geschichte ihr eigenes Leben hat und ihre Geheimnisse bewahrt. Ich sehe das eher so, ich gehe da mit jeder Geschichte in ein Labyrinth. Und die Geschichte wird versuchen, mich zu tricksen, in die falschen Ecken zu jagen, in die Hecken zu rennen zu lassen. Nur warum? Vielleicht, weil sie Spaß daran hat. Vielleicht, weil sie ihre Geheimnisse gern bewahrt. Ich glaube aber auch, Geschichten wollen einfach testen, ob man genug Leidenschaft für sie empfindet, ob man genug Geduld und Zeit bereit ist zu investieren und genug Herzblut, wie man im Deutschen so schön sagen würde, könnte man im Englischen überhaupt nicht übersetzen. Und mit diesem Herzblut bezahlt man dann im Grunde dafür, dass einem die Geschichte ihre Geheimnisse verrät. Aber das dauert.
Okay, also das heißt, du hast eine ungefähre Vorstellung von der Figur und mit der startest du. Und die Handlung entwickelt sich immer mehr während des Schreibens. Und irgendwann weißt du auch, okay, jetzt muss es mal zum Ende kommen.
Nein, das entscheidet die Geschichte auch. Das ist, also es ist erstmal so, ja, es fängt manchmal mit einer Figur an, meistens mit mehreren. Es fängt immer mit einem Ort an. Mhm. Der Ort ist für mich immer der erste die erste Hauptperson. Und der Ort bleibt auch eine Hauptperson. Egal, wo ich hingehe, der Ort, und daran glaube ich ganz fest auch für unser Leben, der Ort ist entweder, er wird uns entweder Teile unseres Lebens liefern, die da schon auf uns gewartet haben, oder er wird uns verändern. Es wird immer irgendetwas passieren, egal wo wir uns hinbegeben, wirklich physisch hinbegeben auch. Und ich setze also fest, okay, das spielt jetzt in Norditalien oder das spielt jetzt in Deutschland. Dann muss ich aber konkretisieren, wo in Deutschland und in welcher Landschaft und in welchem Wetter, welche Jahreszeit ist es gerade. Das heißt, ich muss es im Grunde erstmal spüren und fühlen und riechen, wo ich bin. Dann kommen die Figuren. Die stellen sich meistens so nach und nach ein. Einige verstecken sich gern, einige sind sehr laut und wollen sich gleich aufs Deutlichste zeigen. Und dann passiert meistens Dinge, mit denen ich überhaupt nicht gerechnet habe. Ich dachte, ich weiß, worum es in der Geschichte gehen wird und stell fest, ich wusste es überhaupt nicht. Es passiert manchmal, dass sie mich so in die Irre führen, dass ich 100 Seiten umschreiben oder wegschmeißen muss. Das kann furchtbar werden. Und ich schreibe meistens so mindestens 5, 6, 7 Fassungen, die sich dramatisch voneinander unterscheiden. Also es ist jedes Mal ein großes Abenteuer, aber ich kann überhaupt nicht verstehen, wie Leute Geschichten schreiben, bei denen sie schon genau wissen, was passiert. Weil wie entgehen sie denn dann der Langeweile?
Also ich habe den Eindruck, dass du genauso wie der Leser Spaß an der musst du ja haben. Also du entdeckst die Geschichte ja auch, während du sie schreibst. Das ist, ich finde das total spannend und fand das auch als ich das Buch Das Leben und das Schreiben gelesen habe, erstmal unvorstellbar, aber so wie du mir das jetzt erklärt hast, nachvollziehbar. Sag mal, wie lange brauchst du denn dann letztendlich im Durchschnitt für so ein Buch wie Reckless?
Ja, also Reckless ist im Grunde fast das zeitintensivste, was ich schreibe, weil es oft auch sehr komplexe, wenn man will, erwachsene Themen hat, über die man oft, während man schreibt, also immer tiefer gräbt und guckt, wo man da hinkommt. Außerdem hat es eine so komplexe Herausforderung damit, dass man all die Märchen hineinwebt, dass man ein Land sehr intensiv recherchiert, in das es geht. Reckless ist im Grunde die Serie, die zeigt, wohin mein Leben sich entwickelt hat. Denn ich bin einfach zu einem Weltbürger geworden. Und diese ewige Reise in den Büchern zeigt, wie großen Respekt ich vor all den Lesern habe, denen ich dann in der Welt begegnet bin. Ich wollte im Grunde die Märchen jedes Kontinents in dieser Serie zeigen, um zu sagen, die sind alle gleichwertig. Das sind nicht immer nur die Grimms-Märchen. Das gibt wunderbare Märchen in Japan und Neuseeland und so weiter. Aber ihr könnt euch sicher vorstellen, das ist ein enormer Aufwand an Recherche. Und über die Kultur eines Landes. Dann, wie war die denn im 19. Jahrhundert? Denn da befinde ich mich ja in Reckless. Ich musste mich mit Themen wie Industrialisierung und Kolonialismus beschäftigen, weil es ja eine Spiegelwelt ist. Das heißt, die zeigt unsere. Also das ist schon sehr, sehr vielschichtig. Andere Bücher schreiben sich da manchmal viel leichter und viel schneller, weil ich einfach nicht mehr recherchieren muss. Nicht? Ja. Ja, also 2,5 Jahre mindestens.
Wow, okay.
Da schreibe ich dann aber noch andere Sachen parallel.
Aber ja. Olli, du hast ja nachgerechnet, das geht sich zahlenmäßig gar nicht aus, ne?
Nee, eben nicht. Aber
ja, wenn man aber dann noch am Wochenende ein Bilderbuch schreibt, dann geht das eben doch auf.
Also nachgerechnet habe ich, du müsstest eigentlich in dem Alter, in dem du dich jetzt befindest, 2 Bücher pro Jahr geschrieben haben.
Ja, da muss man dann erstmal sagen, die ersten Jahre musste ich 4 Bücher im Jahr schreiben, um davon überhaupt leben zu können, weil es keine großen Auflagen waren. Das heißt, da habe ich sehr viel mehr geschrieben, als ich es jetzt tue. Und es ist natürlich auch jetzt noch so, dass ich immer an mehreren Projekten gleichzeitig arbeite. Das heißt, nach 2,5 Jahren ist nicht ein Buch fertig, sondern meistens sind dann 3-4 Bücher fast fertig. Und ich arbeite zum Beispiel jetzt gerade an der ich beende gerade Drachenreiter 3. Ich habe Reckless 4 gerade veröffentlicht. Ich habe Die Brücke, das Bilderbuch, gerade veröffentlicht. Ich arbeite jetzt an dem Pflanzenbuch. Ich werde bald wieder an die Fortsetzung von Tintenherz gehen. Und irgendwann kommt es dann manchmal dazu, dass plötzlich in einem Jahr 3 Bücher fertig sind, nachdem ich dann 3-4 Jahre mit allen Töpfen gekocht habe. Also es ist ziemlich unvorhersehbar. Und Gott sei Dank gibt es dann immer Projekte, die nur ein paar Monate oder vielleicht sogar nur ein Wochenende dauern.
Aber es köchelt bei dir auf dem Herd ganz ordentlich. Also da stehen immer mehrere Töpfe.
Ja.
Und mal streust du da ein bisschen was rein, mal hackst du da ein bisschen.
Brennt da was an, ja.
Brennt da was an.
Und da versucht man, oh Gott, den Topf zu retten und dann, ja genau, das ist wahrscheinlich wirklich genau, das ist wahrscheinlich ein ganz gutes Bild, ja.
Wie hat denn dieses Jahr 2020 mit dem Lockdown, der Angst, der Unsicherheit, der Gefahren, aber natürlich auch der dem vielen, was man vielleicht durch die Stille, die da plötzlich über die Welt gefallen ist, neu entdeckt hat. Wie hat das alles dein Schreiben verändert? Deine Töpfe auf dem Herd, aber vielleicht sogar auch dein Lesen als Cornelia die Leserin verändert?
Ja, ich glaube, vielleicht wissen wir das sogar erst in ein paar Jahren ganz genau, nicht, was sich da alles verändert hat. Also ich glaube, an keinem Menschen ist dieses Jahr spurlos vorbeigegangen. Und interessanterweise ist das ja eigentlich fast was wir uns alle gewünscht hätten, dass die Welt mal so ein bedenkenswertes und stilles Jahr macht. Wir hätten es uns nur gerne ohne all das Desaster und all das Leid gewünscht, dass das so vielen Menschen gebracht hat. Für mich war es interessanterweise so, ich hatte 2019 verkündet, dass ich nicht reisen werde in 2020. Man fand das eine so bedeutsame Verkündigung, wie sich dann herausgestellt hat, in keinster Weise, weil ich einfach mal hier am Ort bleiben wollte. Ich hatte 26 junge Künstler, die hierher kommen sollten. Ich wollte mich dem wirklich ganz widmen. Und dann passierte Covid. Ich weiß immer noch nicht ganz, was das alles so mit mir gemacht hat. Was das Traurige war, dass all diese jungen Künstler so frustriert und wirklich auch so unglaublich enttäuscht waren, dass sie nicht herkommen konnten. Wir hatten von den anderen, die schon hier waren, gehört, wie unglaublich sie das verändert hat und was das alles auslöst. Und dann saßen sie da plötzlich alle und konnten nicht kommen. Das heißt, ich habe sehr viel über Zoom mit Leuten gearbeitet, gesprochen, versucht, das aufzufangen. Ich habe aber auch, und jetzt kommen wir zu all dem Guten, ganz viele neue Verbindungen geschaffen, zu südamerikanischen Festivals, auch zu amerikanischen Hochschulen und so weiter, weil wir alle schon ahnen, dass das mit dem interkontinentalen Reisen für den Planeten nicht gut ist, aber vielleicht auch durch Covid noch ganz lange nicht möglich sein wird. Es hat sich die Idee daraus ergeben, dass ich ein ähnliches Projekt in Deutschland gründen werde, den Spiegelhof. Mhm. Das heißt, es sind ganz, ganz viele Samen durch dieses Jahr gepflanzt worden, von denen ich noch nicht ganz so genau weiß, was die denn eigentlich bedeuten werden. Es sind sehr, sehr gute Freunde von mir zurück nach Deutschland gegangen. Es sind im Moment unheimlich viele Dinge, wie dieser Podcast jetzt zum Beispiel, die aus Europa gekommen sind in dieser Zeit und mich auch wieder sehr, sehr eng mit Deutschland und Europa generell, auch mit England, obwohl sie es nicht Europa nennt, verbunden haben. Sodass ich gerade sehr viel darüber am Nachdenken bin, mir einen zweiten Wohnsitz in Europa doch wieder anzuschaffen und meine Kinder das im Grunde auch sehr gut fänden. Aber wie gesagt, das ist alles noch am Wachsen. Ich weiß noch nicht ganz genau, was da jetzt rauskommt.
Ich glaube, Cornwall ist da im Rennen. Ein wunderschöner Cornwall
und,
Ort.
Ja, und gerade ist Schottland wieder ganz stark ins Rennen eingestiegen. Das heißt, es hat sich auf ganz seltsame Weise da ein Haus aufgetan, was in der Nähe eines meiner Lieblingsbuchhandlungen in der Welt ist, über das ich gerade am Nachdenken bin. Ja, dann mit das Spiegelhof-Projekt, da ist ganz viel Interesse, zum Beispiel vom Günter Grasshaus, mit dem ich ja sehr eng verbunden mich fühle, zusammenzuarbeiten, mit dem Bilderbuchmuseum und ganz vielen Institutionen, sodass ich gespannt bin, ob der Spiegelhof vielleicht irgendwann auch was wird, wo mir irgendein Bundesland ein Gebäude anbietet, wo man was drin machen kann. Nicht? Also das wäre natürlich auch sehr schön.
Du suchst gerade noch den Spiegelhof, ja, den richtigen?
Ja,
du hast
ich
noch
suche
nicht
und wir haben gerade... Nein, und wir haben jetzt viel angeguckt und es kommt immer mehr der Eindruck, ich habe gestern mit meiner Schwester geredet, die das ja leiten wird, dass wir doch eigentlich bis 22 warten werden wahrscheinlich, bis wir kaufen und uns einfach mehr ansehen werden. Denn es gab also so, ob das nun die Hülshoff-Stiftung war, ob das die Universität in Freiburg war, ich habe so viele ganz tolle kulturelle Austausche und Veranstaltungen gehabt im letzten Jahr, dass ich mir eigentlich im Moment alles vorstellen kann. Mhm. Und ich weiß, dass auch gerade, ich würde zum Beispiel gern was in der Nähe von Lübeck machen, weil ich eben mit dem Grasshaus so eng verbunden bin. Da habe ich gehört, selbst der Bürgermeister guckt sich schon für mich um. Das heißt, ich will jetzt eigentlich dem Ganzen etwas mehr Zeit geben und sehen, was sich da entwickelt, weil mir das Projekt wirklich sehr, sehr wichtig ist. Wir hatten uns Sachen in der Nähe von Mölln angeguckt, was sehr interessant war, dass ich feststellte plötzlich, oh, Till Eulenspiegel. Die Eule ist mein Native Totem Animal, wie man hier sagen würde. Und außerdem ist die hier überall präsent. Und der Spiegel, das soll halt der Spiegelhof sein. Das heißt, landen wir dann irgendwann in der Nähe von Mölln. Deswegen, wir werden mal sehen. Aber es tun sich gerade ganz viele aufregende Möglichkeiten.
Und vorhin habe ich aufgehorcht, deine Lieblingsbuchhandlung, eine deiner Lieblingsbuchhandlungen in der Welt ist in Schottland. Das heißt, wenn du doch nach Schottland gehst, dann muss man sich wahrscheinlich dort suchen. Wie heißt diese Buchhandlung? Können wir da einen kurzen Shoutout
geben? Ja, die heißt die Main Street Trading Company und die ist in St. Boswell in den Borders. Das heißt, die Borders sind so das Grenzland von Schottland zu England in der Nähe von Melrose. Das ist eine alte Abtei, in der angeblich das Herz von Robert the Bruce begraben ist. Und ich mochte diese Gegend schon immer sehr, weil ich einige Male auf dem Edinburgh Festival war und Freunde in der Nähe habe. Und ja, es war sehr interessant. Dieses Haus wäre relativ perfekt, um dort auch junge Künstler zu haben. Es wird natürlich pausenlos regnen, sehr anders als Malibu. Aber es hat genau wie hier unglaubliche und sehr wilde Natur um sich her. Und das ist für mich halt eigentlich inzwischen immer der Schlüssel dafür, wo ich hingehe. Und diese Buchhandlung hat eine Buchhändlerin da, Rosamund de Hay, nach der ich die Mutter von Jakob Reckles benannt habe. Und das heißt, ich habe sehr enge Beziehungen zu dieser Buchhandlung und hatte mir interessanterweise, um die während der Covid-Zeit zu unterstützen, 12 Bücher abonniert, die sie mir jeden Monat schicken. Und die sind natürlich hier in einem großen Paket gekommen, sonst hätten uns die Portokosten überwältigt. Und die sind alle verpackt in braunes Packpapier mit einem blauen Bändchen drumherum. Und ab und zu bitte ich meine Gäste, die hier vorbeikommen, sich ein Buch auszusuchen. So dass ich also das ganze Covid-Jahr mit dieser Buchhandlung sehr auf sehr mysteriöse Weise verbunden war. Denn jedes Mal, wenn einer meiner Künstler oder Besucher sich ein Buch aussuchte, hatte das die tiefste Bedeutung für sie. Sodass ich Rosamund, der Buchhändlerin, gesagt habe, weißt du was, du scheinst eine magische Buchhändlerin zu sein, die Bücher so verpacken kann, dass man immer genau das Richtige sich aussucht.
Fantastisch. Du hast viele Menschen um dich rum. Du bist eine Sonne, glaube ich, um die viele kleine Planeten kreisen. Und einer davon ist jetzt auch unser Überraschungsgast im Podcast. Aha. Wir haben jemanden, der dir eine Frage schickt. Und hier ist er.
Surprise, surprise. Der Überraschungsgast heute ist der Gassi. Hallo Cornelia.
Oh,
vielen Dank an Felix für die Anfrage. Ja, also hier ist meine Frage. Liebe Cornelia, was wärst du geworden? Oder was würdest du heute machen, wenn es mit der Schriftstellerei nichts geworden wäre? Oder nur so ein Hobby geblieben wäre? Oh. Was könntest du dir vorstellen, wärst du jetzt? Jetzt mal ab von Illustration und so. Einfach mal reingefühlt. Wo wäre die Reise hingegangen? So über die Jahrzehnte vielleicht auch. Ich bin gespannt auf die Antwort und euch wünsche ich noch viel Spaß. Bis dann.
Erstmal sage ich euch Dankeschön dafür, dass ich einen meiner aller magischen und besten Freunde gerade gehört habe. Und ich würde wahrscheinlich Orang-Utans in Borneo retten.
Das kam schnell.
Wüsste Eduardo Garcia, der Gründer von German Wahnsinn, dieser tollen kreativen Studio, den wir gerade gehört haben, wüsste der, was mit dieser Antwort anzufangen?
Oh ja, das wüsste er, denn als ich ihm das irgendwann mal gestanden habe, da hat er mir von seinem Besuch, den er mit seiner Frau in Borneo mal hatte, erzählt. Und das war an sich auch schon wieder ein sehr magisches Zusammenfügen, was man ja manchmal mit Freunden erlebt. Nicht? Das heißt, also das ist so immer, das ist auch immer noch mein Traum, da eines Tages hinzufahren und einfach mal so ein paar Wochen oder Monate in so einer Station zu arbeiten.
Wow. Was wir heute alles lernen über Cornelia Funke. Unglaublich. Und ja, danke auch nochmal an Eduardo Garcia an dieser Stelle, der uns mit einer wirklichen Überraschungsfrage hier den Podcast bereichert hat. Cornelia, ich würde gerne nochmal mit dir nach Kalifornien fahren, durch die USA und nochmal von dir mehr lernen darüber, wie du eigentlich dieses Land siehst. Und du hast vorhin gesagt, wenn man weggeht aus Deutschland, dann lernt man eigentlich erstmal Deutschland ein bisschen besser kennen. Und damit würde ich auch gerne einsteigen. Also du bist ja jetzt seit 15 Jahren in den USA und guckst immer aus der weiten Ferne, aus 9 Stunden Zeitunterschied, das heißt ganz früh aufstehen, auf Deutschland. Wie hat sich denn dein Bild von Deutschland verändert, seit du es hinter dir gelassen hast?
Also es ist ganz interessant, je weiter weg ich gegangen bin, desto näher ist es mir gekommen. Was wir vielleicht alle irgendwie kennen. Und da haben natürlich die Deutschen auch sehr viel dazu getan, denn was sich da gerade politisch getan hat, was sich an Flüchtlingshilfe getan hat, an wie ich finde, sehr zivilisiertem politischen Benehmen, im Kontrast zu dem, was gerade hier in den letzten 4 Jahren passiert ist, hat es mir mein Geburtsland doch wirklich auf viele Weise sehr nahe gebracht. Und das habe ich von ganz vielen Deutsch-Amerikanern gehört, dass es ihnen ähnlich geht und dass sie eigentlich noch nie ein positiveres Bild von Deutschland hatten. Gerade jetzt auch während der ganzen Covid-Krise, und ich habe von deutschen Freunden gehört, dass das in Deutschland ganz anders wahrgenommen wird, was auch wieder sehr typisch für unser Land ist, weil ja leider da es ganz schnell eine Fixierung aufs Negative gibt, statt auf das zu gucken, was man alles auch schafft und hat. Sehe ich jetzt von außen so, dass es einfach ein soziales Netz gibt, was auf viele Weise gehalten hat, selbst in diesen Zeiten, dass es einen sozialen Vertrag gibt, an dem man sich hält und sagt, man kann Menschen aufnehmen, die gerade Hilfe brauchen, weil die Deutschen auch mal aufgenommen worden sind in finsteren Zeiten. Man kann soziale Absicherung für Menschen gewähren in Zeiten, in denen so ungefähr alles wegfällt. Selbst das Krankenhaussystem hält ja wohl irgendwie noch gerade Schritt, auch wenn das selbst in Deutschland schwierig ist. Hm. Und all das, dann hatte ich wirklich, so wie jetzt mit euch, so beeindruckende intellektuelle Austauschbegegnungen, Gespräche, ganz viele Initiativen, die aus Deutschland auch kamen, um dieser Zeit Sinn zu geben, die mir klar machten, dass mir all das Denken, was da ausgetauscht wird, doch sehr nahe ist und dass ich da einiges auch manchmal dann hier vermisse, weil es einfach eben doch eine andere Kultur ist. Und interessanterweise viele Veranstaltungen, die dann hier in Amerika zustande kamen, mit Deutsch-Amerikanern zustande kamen, die genau wie ich mit einem Fuß in der einen und mit einem Fuß in der anderen Kultur stehen.
Mhm. Und du bist ja jetzt wirklich schon seit einiger Zeit dort. Wenn du jetzt aber mal an die vergangenen 4 Jahre denkst, also wirklich diese Jahre, in denen, glaube ich, ja, wie du sagst, so viele gehadert haben mit dem Land, weil eben vieles, was hässlich ist und was nicht funktioniert, plötzlich so ganz sichtbar an die Oberfläche getreten ist. Ja. Wie hat sich denn dein Bild von Amerika in diesen 4 Jahren jetzt verändert, in denen wir ja alle, glaube ich, wie nie zuvor herausgefordert waren, irgendwie mit diesem Land umzugehen?
Ja, das war, da muss ich sagen, relativ, ja, das war wirklich finster. Und ich meine, ich bin ja hier schon gewesen, als George Bush Präsident war, da dachte man schon, das ist unangenehm. Mhm. Und dann kam halt diese Hochstimmung, als Obama gewählt wurde, dieses Gefühl, oh mein Gott, es gibt wahrscheinlich kaum ein anderes Land, in dem es möglich ist, dass ein schwarzer Präsident an die Macht kommt. Ich bin nicht sicher, dass es in Europa möglich wäre. All dieses Gefühl, dass dieses Land sich immer wieder neu erfindet und doch wirklich an Dinge glaubt und die auch durchsetzt, an die man selber glaubt. Als dann fast so die Gegenbewegung kam und viele in Amerika analysieren das ja in der Richtung, dass sie sagen, dadurch, dass Obama an die Macht kam, dadurch, dass sich manifestierte, dass Amerika wirklich auf dem Weg zu einer multikulturellen Gesellschaft ist, war die Gegenbewegung von all dem, was da Macht verlor, so dramatisch, dass jemand wie Trump gewählt wurde. Gerade jetzt das letzte Jahr war so bestürzend, zu erfahren, wie privilegiert man selber hier lebt. Und auch wenn man das durch soziales Engagement und durch ganz viel Zusammenarbeit mit den weniger Privilegierten versucht aufzufangen, man fast das Gefühl hatte, na ja, da kannst du jetzt so viele Pflaster draufkleben, wie du willst, solange der Staat die Verantwortung für die Schwächeren, für die Älteren, für die Kranken nicht übernimmt, ist das nicht zu retten. Und der Unterschied zwischen Reich und Arm ist in den letzten 4 Jahren dank der Regierung so dramatisch geworden, dass man sich wie so in den frühen Zeiten des 19. Jahrhunderts in Europa fühlt. So im dickensischen London, nicht? Also was natürlich auch noch gar nicht so lange her ist.
Also, das bist du ja sicher oft auch gefragt von deinen Freunden oder von Familie, was ist denn da drüben eigentlich los? Also diese klassische Frage, die, glaube ich, zwischen den Kontinenten so häufig ausgetauscht wird. Und wenn man auch, wie ich ja auch als sozusagen Expat dann in den USA lebt oder dort auch sich ganz zu Hause fühlt, dann ist man dieser Frage immer wieder ausgesetzt. Wie erklärst du denn Amerika deinen deutschen Freunden, Verwandten, deiner Familie heute?
Also ich glaube, das Erste, was ich immer sage, und das kennst du sicherlich auch, ist, dass es ein Land unendlicher Widersprüche ist. Wie wir das, also wo sich alles so polarisiert, wie wir das in Europa nicht kennen oder vielleicht nicht so hingucken. Denn ich meine, gerade in Europa regt sich ja im Moment auch einiges, das hat die Brexit-Entscheidung ja gezeigt, was durchaus dem verwandt ist, was hier an Chaos passiert. Und wir müssen uns auch immer wieder sagen, dass diese Kultur hier in Amerika ja sehr europäisch geprägt ist, weil das die Europäer es ja waren, die hier rübergekommen sind und auch so ziemlich alles zerschlagen haben, was hier damals existierte. ich glaube, es ist eine große Herausforderung der USA, dass es ein so mächtiges Land ist. Also wir haben hier etliche Sachen, die man wahrscheinlich beim römischen Imperium auch fand, als es so gerade in seinen letzten Zügen war. Mhm. Es ist ein Land unendlicher Widersprüche, weil es einfach auch so unendlich groß ist. Viel zu groß, denke ich manchmal, um es wirklich vernünftig regieren zu können. Macht korrumpiert natürlich, Reichtum korrumpiert. Ich glaube, dass es in vieler Hinsicht inzwischen ein sehr materialistisches Land ist, was aber auch mit dem europäischen Denken zu tun hat, das hier mal gelandet ist. Das ganze puritanische Denken. So, man muss jetzt arbeiten, arbeiten, arbeiten. Und das hört man heute hier noch sehr viel. Und dann wird man wahrscheinlich in den Himmel kommen. Nicht? Also man wird sehr reich, man wird sehr berühmt und man kommt wahrscheinlich in den Himmel. Dieser amerikanische Traum, dass jeder der Präsident werden kann oder das große Glück finden kann, hat was sehr Betörendes und Wunderbares, kann aber auch zu einem furchtbaren Albtraum werden, wenn er sich eben nicht erfüllt. Also ich merke, je länger ich hier lebe, dass Amerika, wie mein Onkel mal zu mir sagte, alles Beste und alles Schlechteste kommt aus Amerika. Ein Land ist das auch, ich glaube, uns Deutschen es sehr schwer macht manchmal, weil wir es so schwer mit Widersprüchen haben. Ich glaube, gerade die Deutschen haben das gerne so, dass das alles Sinn macht und dass das alles recht ordentlich sortiert ist und dass das nicht widersprüchlich ist. Aber die Welt ist widersprüchlich. Und in Amerika,
alles muss seine Ordnung haben.
Ja, alles muss seine Ordnung haben und alles muss entweder schwarz oder weiß sein und alles dazwischen ist sehr, macht sie sehr nervös. Ich fand es auch eine Zeit lang, dass Amerika so eine unglaubliche Debattierkunst und Kultur hatte, dass rechts mit links sprechen konnte, dass es unheimlich offene Geister hier gab, wie ich das aus Deutschland so nicht kannte. Mhm. Und das hat sich, glaube ich, durch diesen Präsidenten und auch dadurch, dass da so verzweifelt an der Macht gehangen wird von den Republikanern, sehr, sehr viel geändert. Und da ist Amerika unendlich viel verloren gegangen, was die Amerikaner als Erste sehen und sagen. Das heißt, ich lese immer noch den New Yorker am Morgen und die New York Times. Und ich lese die immer noch mit größtem Vergnügen und finde mich in denen auch wieder, was das Denken und was das Empfinden betrifft. Und gleichzeitig fühle ich mich zu Hause in den Sozialverträgen, die die Europäer mit ihrer Bevölkerung schließen, erinnere mich aber daran, dass die erst zustande kamen, nachdem es das Massaker des Zweiten Weltkriegs in Europa gab. Und das ist ja noch gar nicht so lange her. Das heißt, ich glaube, als Europäer ist einem im Moment klar, wie zerbrechlich die menschliche Geschichte ist, wie schnell das ganz finster werden kann und dann wieder ganz hell. Ich bin sehr, sehr glücklich darüber, dass die Amerikaner Biden und nicht Trump gewählt haben. Ich weiß nicht, wie wir heute sonst reden würden, ob ich schon meine Koffer gepackt hätte. So hat man zumindest wieder die Hoffnung, dass das Amerika, an das man eigentlich glaubt, sich jetzt langsam erholt von der furchtbaren Zeit, obwohl wir alle nicht wissen, wie lange das jetzt dauern wird, all das zu kitten, was da zerschlagen wurde und ob man das überhaupt kann.
Du hast gerade von deinem gepackten Koffer gesprochen. Mhm. Stimmt das eigentlich, dass du immer einen im Schrank hast, der gepackt ist?
Ja, das stimmt, absolut. Das hat mir irgendwann hier ein Freund, der Feuerwehrkapitän ist, gesagt. Also du solltest immer einen Koffer da stehen haben, wo alles Notwendige drin ist, den du greifen und ins Auto rennen kannst. Denn so schnell kann ein Feuer manchmal kommen.
Und was ist da alles drin, Cornelia?
Das sind wirklich so, also Kleider für warm und kalt, ein Stück Seife und mein Pass, ganz wichtig. Also so wirklich so die aller Notwendigkeiten. Dann habe ich noch einen Koffer mit Fotoalben, den ich ganz schnell greifen kann, weil das habe ich beim letzten Feuer gemerkt, die sind mir sehr kostbar. Und ich weiß so ungefähr, wo meine wichtigsten Notizbücher sind. Die müsste ich dann in den dritten Koffer schmeißen und hoffen, dass das alles ins Auto passt mit meinen Hunden und dass das Feuer nicht zu schnell ist.
Cornelia, du hast das gerade kurz anklingen lassen. Du musstest bereits mehrfach vor Flammen evakuiert werden in deinem Zuhause. Du hast auch andere Dinge, schlimme Dinge erlebt. Ja. Du hast deinen Mann an Krebs verloren, kurz nachdem ihr in den USA ankamt. Mhm. Und jetzt ist gerade auch ein, sage ich mal, ein politisches Feuer letztes Jahr abgebrannt in Amerika. Wir haben uns gefragt, woher nimmst du die Resilienz, nie aufzugeben und das irgendwie, let's call it a day, let's get back to Europe, zu sagen?
Also, ich glaube, das sind immer andere Menschen gewesen, die mich dann aufgefangen haben. Das heißt, in all diesen Situationen würde ich nicht mir das zuschreiben oder so, oh Cornelia, guck mal da, das hast du jetzt auch wieder geschafft. Nein, es war wirklich eigentlich so, dass immer, wenn so dieser Breaking Point, wie würde man das im Deutschen sagen, wenn so dieser Punkt kam, an dem man dachte, so, jetzt bist du geschlagen. Und den habe ich einige Male in meinem Leben erlebt. Dann war immer irgendein Mensch da, der einem das Gefühl gab, oh nein, da kommt ja jetzt doch was ganz Spannendes, Aufregendes. Meistens waren das mehrere. Also als ich vom Feuer geflohen bin und dann nachher von den Schlammlawinen und vom Wasser und was immer und hier irgendwann zwischen meinen verbrannten Zäunen stand und gerade einen kleinen Babyesel begraben hatte, weil die Mutter das eben doch mit dem Feuer nicht gut überstanden hatte. Und dachte so, das war's jetzt. Ich glaube, jetzt bist du wirklich geschlagen. Jetzt gehst du einfach irgendwo hin, setzt dich in ein kleines Haus und schreibst dicke Bücher. In dem Moment kamen meine ersten Künstler hier an. Der Adolfo Cordova und seine Frau Mariella, die Fotografin aus Argentinien. Die kamen hier an und die haben das alles verändert. Die haben mir gezeigt, dass das wahrscheinlich das Wichtigste für den Rest meines Lebens sein wird, diese Zusammenarbeit mit anderen Künstlern, den Mentor zu spielen, mich inspirieren zu lassen, aber auch zu inspirieren. Und witzigerweise, ich glaube, das kennen wir alle als Menschen, passieren solche Dinge ja tatsächlich immer in diesen Situationen. Das heißt, früher hat man da wahrscheinlich gesagt, da wurde einem Engel geschickt. In diesem Fall waren das ein mexikanischer Schriftsteller und eine argentinische Fotografin, die interessanterweise auch hier waren, als der Lockdown kam. Wow. Das heißt, ich habe ein halbes Jahr mit Mariella und Adolfo diese seltsame Zeit hier erlebt. Und es war so unvergesslich und hat unsere Freundschaft natürlich nur noch mal vertieft. Und ich merke auch im Moment gerade, ja, ich denke immer mal wieder darüber nach, nach Europa zurückzugehen, weil es einfach so viele gute Freunde da gibt, so viel an möglicher Zusammenarbeit, so viel an interessanter intellektueller Kollaboration. Dann sind es immer die Menschen, die das letztlich entscheiden werden. Das heißt, all die Menschen, die an denen man hier hängt, aber auch all die Menschen, an denen man in Europa hängt. Was im Moment den Ausschlag irgendwann liefern wird, das kann natürlich auch einfach sein, dass ich sage, so, ich glaube, jetzt bin ich langsam zu alt, immer 12 Stunden zu fliegen. Ich weiß das noch nicht. Ich bin aber sehr gespannt auf die nächsten 5 Jahre.
Okay. Cornelia, du hast ja gerade gesagt, wer könnte das entscheiden? Ich fand das großartig, dir gerade zuzuhören, weil das Titel unseres Podcasts, Wunderbar Together, ist wirklich wie so eine Überschrift, die sie auch durch unser Gespräch zieht. Und finde das, mein Gehirn rattert. Du hast vorhin kurz gesagt, deutsche Gehirne, wenn die rattern, dann klingen die nach was?
Dann klingen die wie Bachs Goldberg-Variationen. Meinem Kopf hat immer gespielt von Glenn Gould, weil der natürlich immer dazu gesummt hat, was dann eine leichte kanadische Zutat zu der sehr deutschen Musik ist. Ja,
mein
ich denke immer,
spielt Goldberg, das ist das beste Kompliment, was ich bisher in 2021 bekommen habe. Das werde ich heute beim Abendessen gleich mal weitergeben.
Ja, und weißt du, wenn wir ganz enthusiastisch sind und gerade so ganz berauscht von der Welt, ich glaube, dann fühlen wir uns wie Beethovens Violinkonzert.
Wow. Du hast ja gerade auch erwähnt, wer könnte dieser Mensch, du hast gesagt, die Menschen waren es immer, die dann in diesen Momenten zu dir kamen und gesagt haben, lass uns was tun zusammen, wir sind hier und wir werden alles verändern. Wir haben über die jüngeren Menschen in deinem Leben noch gar nicht so viel gesprochen, deine Kinder, mit denen du, glaube ich, auch früher oft auf Reisen warst, wenn du für deine Bücher recherchiert hast, die auch viel teilhaben an deinem Leben. Wie wichtig sind dann deine Kinder für deine Arbeit in diesen Tagen, jetzt wo sie selbst gerade die Welt entdecken, Ausbildung machen, Berufe beginnen?
Ja, also ich glaube, meine Kinder, ich verblüffe manchmal Leute damit, dass ich sage, das ist für mich immer noch die größte Errungenschaft meines Lebens, diese beiden Kinder. Oder das, was mich am allerglücklichsten macht, dass ich eine Tochter und einen Sohn habe und dieses große Abenteuer zu sehen, wie die ihre Flügel entfalten und was die dann alles so machen. Ich habe gerade das Glück, dass Anna während Covid trotz Lockdown aus South Carolina, wieder hierher nach Los Angeles gezogen ist mit ihrem Freund, der Amerikaner ist. Und mein Sohn lebt ja in Venice Beach. Das heißt, wir haben seit 15 Jahren zum ersten Mal wieder, seit 13 Jahren, zum ersten Mal wieder Weihnachten alle zusammen gefeiert und sind danach alle zurück in ein Haus gefahren, was ganz in der Nähe ist. Das heißt, das war ein sehr, sehr schönes Gefühl. Und da war Mike dabei, der also Amerikaner ist und aus Queens, New York stammt. Und da war Yasamin dabei, die Iranierin ist. Das heißt, es war eine sehr wild internationale Versammlung da unterm Weihnachtsbaum, was natürlich genau das Leben ausdrückt, was wir gerne leben wollen. Anna ist immer noch eine meiner ersten Lektoren. Das heißt, die liest immer zuallererst meine Texte und ist gnadenlos. Das ist genau das, was ich erwarte von ihr. Ben war schon immer der, der gerne in den Büchern vorkam, aber die dann nicht unbedingt lesen musste. Das heißt, also Jakob Reckles gäbe es nicht ohne Ben. Das Buch hat er dann auch mal gelesen, obwohl er eigentlich keine Bücher liest, sondern nur Musik macht. Und danach hat er zu mir gesagt, Mama, also du hast also wirklich alle schlechten Dinge über mich erzählt. Aber du hast auch all die guten Sachen erzählt. Also bin ich total okay mit.
Wow.
Ja, das heißt, die spielen also immer noch eine sehr bedeutsame Rolle. Und interessant ist, wie dann eben Gründe auch jetzt zum Beispiel Yasamin und Mike auch anfangen, eine große Rolle zu spielen. Nicht? Also wie sich die Familie dann auch wieder auf ganz interessante Weise erweitert.
Olli und ich sind auch Eltern, haben das große Glück, auch Eltern sein zu dürfen, weil unsere Kinder sind noch ein bisschen, unsere kleinen Menschen sind noch ein bisschen kleiner,
ja.
Auch physisch. Also eher so im ersten Jahrzehnt ihres Lebens. Bei Olli ist es, glaube ich, noch sogar das erste Jahr, Olli, oder?
Oh, wow. Ja. War aufregend. Oh, aufregend, läuft noch nicht. Dann mach dich mal gefasst auf was.
Ja. Ja, ich spür's schon. Also das geht jetzt.
Na, wenn man plötzlich nicht mehr weiß, wo die sind. Ja, genau.
Also du hast so einen wundervollen Satz gesagt, Cornelia. Ich habe den gelesen. Du hast deine Karriere Kindern zu verdanken.
Ja, das ist wirklich wahr.
Deinen LeserInnen, deinen kleinen oder
ja, nicht nur den. Und nicht Jungen. Nur den. Also meine ersten Filmoffer kam immer so, dass jemand mir sagte, ja, mein Sohn hat mir gesagt, ich sollte mir das mal angucken. Meine größten Interviews, ich weiß noch, mit dem Wall Street Journal, da sagte mir der sehr kritische Jeffrey Trachtenberg, I'm only here because my 11-year-old son told me to read your book. Das heißt, deswegen meine ich wirklich, Kinder machen meine Karriere. Ich glaube auch, dass ich auf dem Time Magazine Most Influential People nur deshalb auf der Liste war, weil irgendeiner der Redakteure seinem Kind meine Bücher vorgelesen hat. Mhm. Und einer der Journalisten hat mir das auch gestanden. Mhm. Also von daher, ja, Kinder machen meine
Karriere. Cornelia Funke ist eine der 100 einflussreichsten Persönlichkeiten der Welt, weil ein Kind das
ja,
so
was ihrem Vater nahegelegt hat.
Ja. Ja. Was würdest du dir denn manchmal wünschen, dass wir als Eltern über unsere Kinder wüssten?
Ja, das ist eine sehr interessante Frage. Also ich hatte immer das Gefühl, dass ich doch sehr viel über meine Kinder weiß. Ich glaube, das wird eher, wenn sie klein sind, weiß noch immer, wenn wir irgendwie im Alstertal in Hamburg spazieren gegangen sind und ich musste immer 1000 Geschichten erfinden, waren wir aber doch eigentlich ziemlich eins, weil ich es sehr leicht habe, durch Kinderaugen zu sehen. Das heißt, ich verstehe manchmal deren Perspektive auf die Welt wesentlich besser als Erwachsene. Ich verstehe, dass die sich immer noch entsetzen und verzaubert sind über die Welt. Dass sie auch all das zulassen, dass sie noch nicht alles so deuten, interpretieren oder auch einfach wegblenden, wie wir das als Erwachsene so schnell tun. Von daher hatte ich fast immer das Gefühl, ich weiß doch eigentlich sehr viel über meine Kinder. Für mich hat sich das, glaube ich, eher so im Teenager-Alter geändert, dass ich da manchmal merkte, oh, ich glaube, jetzt weißt du doch nicht mehr alles. Jetzt gehen sie doch wohl ihre eigenen Wege und manchmal wäre das vielleicht gut, ganz gut, wenn du wüsstest, was da gerade in ihnen alles vorgeht. wenn ich jetzt zurückblicke, kommen natürlich schon manchmal so Bemerkungen von meinen Kindern, wo ich denke, ach, guck mal da, du hast gedacht, da wusstest du genau, was in denen vorgeht, aber wahrscheinlich war das nicht so. Also wenn wir alle uns morgens mal einfach die Schuhe unserer Kinder anziehen könnten, nicht, wenn dann deiner Oliver irgendwann Schuhe hat, ne? Und einfach mal durch die Wohnung gehen könnten und auch wieder uns erinnern könnten, wie das sich anfühlt, so einen kleinen Körper zu haben und wie groß wir Erwachsene aussehen. Ich glaube, das wäre auch wirklich diese physische Perspektive, sich daran zu erinnern, wie groß die Welt ist, wenn man Kind ist. Und was man da manchmal auch alles noch weiß, was man dann später vergisst, das wäre natürlich sehr aufregend.
Ja. Cornelia, ich hab direkt daran anschließend eine Frage, und zwar, deine Geschichten richten sich hauptsächlich an Kinder. Ja? Kinder konsumieren aktuell auch viel Content und viel Geschichten über digitale Medien.
Ja.
Was glaubst du, und du hast ja dieses Jahr, das muss man auch dazu sagen, das fand ich total spannend, du hast ja gerade direkt am Anfang der Pandemie, hast du ja erste Kapitel aus deinem neuen Buch auf Twitter veröffentlicht.
Ja.
Was ich total smart fand und total cool. Und du hast auch, glaube ich, damit eine richtige Welle losgeschlagen. Jetzt daran angeschlossen, was glaubst du, ist die Zukunft des Schriftstellerseins in der digitalen Welt?
Also sag mal so, ich bin ja schon immer ein Geschichtenerzähler gewesen. Das heißt, für mich ist es so, wie du meine Worte festhältst, ob du die als Ton aufnimmst, was ihnen wahrscheinlich am gerechtesten wird, oder ob du sie wie Schmetterlinge zwischen Papier klebst und als Worte festhältst in einem Buch, ob du irgendwann Filme aus ihnen machst oder Theaterstücke, das sind ja immer Geschichten. Das heißt, ich finde zum Beispiel unendlich aufregend, was gerade beim Fernsehschreiben alles passiert. Also das Niveau von Fernsehserien, wenn ich mir überlege, mein Gott, womit ich leben musste, als ich 20 war, und was es inzwischen da an Niveau gibt, dann ist das sehr, sehr aufregend für mich. Und das dramatische Geschichten erzählen ist was, worin ich mich auch gerade in der Zukunft doch auch immer mehr versuchen möchte, weil Film mir schon immer sehr viel bedeutet hat. Möchte ich eigentlich immer auch ab und zu jetzt mal Drehbuch schreiben, um zu sehen, wie sich das anfühlt. Leute sind meist ganz geschockt, wenn man ihnen sagt, naja, denkt mal dran, der berühmteste Schriftsteller aller Zeiten war Drehbuchautor. Nicht? Das heißt, die gucken einen dann immer ganz verwundert an und man sagt, ja, was denkt ihr denn, was Shakespeare geschrieben hat? Der hat ja keine Romane geschrieben. Nicht? Der hat Drehbücher geschrieben. Und das heißt, ich glaube, dass all diese Schriftformen, ob das Roman ist, ob das auch zum Beispiel Zusammenschreiben, Graphic Novels entwickeln, ob das Filme sind, all das ist ja verwandt. Das sind alles Geschwister. Das sind alles Geschichtenerzähler. Ich bin zum Beispiel auch der größte Bewunderer von Erzählern, die nur mündlich erzählen, ohne das jemals aufzuschreiben. Das ist große Kunst. Von daher bin ich eigentlich nur gespannt darauf, was uns noch alles an Möglichkeiten einfällt, Geschichten zu erzählen.
Könntest du dir denn vorstellen, zukünftig gleichzeitig mit dem Buch auch beispielsweise einzelne Kapitel aus dem Buch als Podcast zu veröffentlichen?
Absolut. Ich weiß, dass Stephen King ja schon vor Jahren Sachen versucht hat, wie ein Kapitel pro Monat veröffentlichen. Da gab es aber, glaube ich, einfach auch noch die Distribution-Kanäle gar nicht, die öffentlich gar nicht. Wir kommen ja, ich glaube, jetzt gerade durch das Covid-Jahr einer Wirklichkeit näher, wo das auch angenommen wird. Ich musste mich jahrelang damit rumschlagen, wenn ich sagte, ich mache gerne Veranstaltungen bei euch, aber ich mache sie über Zoom oder damals über Skype. Und ihr gesagt, na, das ist ja nicht das Wirkliche, das können wir ja nicht machen. Heute habe ich Anfragen von so vielen Schulen, die sagen, ach, würdest du bei uns mal vorbeikommen und mit der Lesegruppe sprechen? Und ich sage, natürlich, weil ich mich dafür nur hier mit einem Kaffee an meinen Tisch setzen muss und die Veranstaltung machen. Das heißt, ich glaube, da sind auch gerade der Eduardo Garcia, den ihr so netterweise eingeladen habt, und ich ja dabei, dass wir es so aufregend finden, was man da eigentlich jetzt alles noch entwickeln kann. Und dass das ja eigentlich dem ursprünglichen Geschichtenerzählen, dem Geschichtenerzählen nachts am Feuer, um die Angst vor der Dunkelheit zu vertreiben, viel näher kommt sogar als das Buch. Was ja als Roman eine sehr moderne Erfindung ist. Ich glaube, Dickens war der erste Romanschriftsteller, der damit überhaupt Geld verdienen konnte. Und das ist ja noch nicht sehr lange her.
Also wir glauben und wir hoffen, dass irgendwann, dass du eine Live-Vorlesung über Twitter oder über einen Podcast oder wie auch immer machst, aus einem deiner zukünftigen Bücher, da freue ich mich drauf.
Ja, oder dass man sagt, oh, das ist jetzt nur dafür geschrieben.
Ja,
super.
Ja, dann wird es ja noch richtig aufregend. Ja.
Ja.
Super spannend. Und ich wollte mich damit noch mit einer Zukunftsfrage anschließen, bevor wir in die Schlussrunde gehen mit dir, Cornelia. Wir sind dir so dankbar einfach für deine Zeit und deine Gedanken. Und ich habe jetzt noch eine ganz riesengroße Frage als jemand, der Weltenentwurf, der versucht auch immer am Puls zu sein, in die Zukunft zu gucken. Wir sehen, unsere Erde wird heißer und die Viren werden immer schlauer und die Menschen werden immer mehr. Trotzdem bin ich mir ganz sicher, du hast auch eine ganz positive Fantasie oder Idee für dieses Jahrzehnt. Ist da was du mit uns teilen kannst? Welche positive Idee hast du für die nächsten oder Fantasie hast du für die nächsten Jahre?
Ja, da ist man ja immer sehr vorsichtig mit, nicht? Ich habe immer, in der Hinsicht bin ich sehr deutsch, dass ich immer denke, besser Zweckpessimist und sagen, es wird ganz furchtbar und sich dann überraschen lassen.
Jetzt hatte ich gehofft, du wärst kalifornisch, was das angeht.
Nein, aber weißt du was? Ich liebe diese Einstellung, weil dann wird die kleinste positive Entwicklung zu etwas ganz Kostbarem und Wunderbarem. Das heißt, ich glaube, wir sollten weiter durchaus pessimistisch bleiben, was unsere Gattung betrifft, denn alles andere ist einfach nur Illusion und an die glaube ich nicht. Aber wir sollten uns auch ansehen, was Menschen in dieser so harten Zeit alles an Wunderbarem erschaffen haben. Das war ja überwältigend, was es da alles an Kreativität und Einfallsreichtum gab und an Miteinander, genau wie euer Podcast heißt. Das Miteinander während der Covid-Zeiten war ja im Grunde stärker als davor. Was sich da alles an Weltgemeinschaft gebildet hat, dass Tausende von Menschen sich auf Zoom-Treffen getroffen haben und sich nicht mehr gefragt haben, in welchem Land sie leben. Ob die Italiener auch von den Balkonen gesungen haben oder sonst was. Es ging immer um Gemeinschaft, weil genau das es war, was uns genommen wurde. Und ich bin wirklich gespannt, was das jetzt an Saat gelegt hat und ob wir uns daran erinnern werden, wenn alles wieder, wie wir das so schön nennen, normal wird. Ich meine, unsere Normalität vor Covid war sehr bedrohlich und sehr besorgniserregend. Und ob vielleicht verrückterweise dieser Virus da was in uns umprogrammiert hat, wie ich inzwischen weiß, tun Viren und Bakterien das eher das durchaus. Und wir plötzlich vielleicht doch eine sozialere Art werden.
Danke dir. Olli, du hast für den Schluss noch eine Reihe Schnellfeuerfragen für Cornelia.
Exakt. Das sind so Entweder-Oder-Fragen mit kleinen versteckten Hinweisen.
Das heißt, da möchte ich nur kurz die Regel zu wissen. Entweder-Oder heißt wirklich, ich darf nur eins nehmen. Ne? Es ist genau, Entweder-Oder. Ich kann nicht sagen beides.
Das ist ein deutsches Spiel.
Entweder-Oder. Ja, genau. Das ist ein deutsches Spiel. Also Entweder-Oder.
Du darfst aber auch gerne ein bisschen kalifornisch sein und deine Antwort erklären.
Alles klar. Also gut, das wollte ich nur wissen.
Gut. Ich starte. Schreiben oder illustrieren?
Schreiben, aber dann mit traurigem Auge, weil ich das Illustrieren vermisse.
Brief oder E-Mail?
E-Mail.
Spazieren oder schwimmen?
Spazieren. Oh Gott, ich bin ja so ein furchtbarer Schwimmer.
Teilen oder besitzen?
Teilen.
Aufstehen oder snooze?
Aufstehen.
Drachen oder Feen?
Drachen.
Jost Steingarder oder Paul Maar?
Die sind da. Für Vorlesen für meine Kinder auf jeden Fall Paul Maar.
Netflix oder Kino?
Netflix, wie ich zugeben muss.
Theater oder Buch?
Buch.
Make-up oder kein Make-up?
Kein Make-up.
Mädchen oder Junge?
Nee, das geht ja gar nicht. Da kann ich mich nicht entscheiden. Die sind ja nur fantastisch in der Kombination.
Haare offen oder Haare geschlossen?
Offen.
Cowboy oder Indianer?
Immer Indianer.
Instagram oder super. YouTube?
Entschuldigung, ich bin jetzt hingeplatzt. Ich habe mich nur so über den Indianer gefreut.
Oh, das habe ich als Kind immer gespielt. Ich war immer der Indianer. Ja.
Instagram oder YouTube?
Ah, oder YouTube. Oh, Instagram.
Yoga oder Joggen?
Oh Gott, Yoga.
Weißwein oder Rotwein?
Rot.
Geburtstag feiern oder aussitzen?
Feiern.
Absolute Planung oder Spontanität?
Spontanität.
Fahren oder fahren lassen?
Fahren.
Cabrio oder Geländewagen?
Cabrio.
Ja. Du hast so ein schönes rotes Cabrio, habe ich gesehen.
Wobei, man kann ja einen offenen Geländewagen haben. Das ist natürlich dann ganz fantastisch.
Ja? Selber kochen oder bekochen lassen?
Da wahrscheinlich dann doch bekochen lassen, weil das immer so wunderbare Überraschungen liefert.
Veganer Burger oder Fleischburger?
Veganer.
Online-Dating oder klassisches Dating?
Klassisch.
Nachteule oder Morgenmensch?
Morgenmensch.
Flugangst oder Flugfreude?
Freude.
Fernweh oder Heimweh?
Fernweh.
Gott oder kein Gott?
Gott.
Vergebung oder Rache?
Vergebung.
Monogam oder polygam?
Monogam.
Abendessen mit Joe Biden oder Angela Merkel?
Da würde ich dann doch die Angela wählen, auch wenn ich auf den Joe sehr neugierig bin, denn ich finde das einfach beeindruckend, was sie alles geschafft hat.
Woran glaubst du mehr, an Feen oder an Außerirdische?
Ich glaube an beides.
Kind sein oder erwachsen sein?
Auf jeden Fall erwachsen sein, weil man sich nur so erlauben kann, wirklich ein Kind zu werden.
Vielen, vielen Dank, Kollege.
Ich sag euch Dankeschön.
Wir haben, wie immer, bei Wunderbar Together eine allerletzte Frage an unseren Gast. Cornelia, du kommst zum Schluss des Podcasts noch einmal zu Wort, aber vorher haben wir noch eine letzte Frage an dich, weil wir immer mit Musik aufhören und wir immer unsere Gäste nach einem bestimmten Song fragen. Und die Frage lautet, mit welchem Song fühlst du dich wunderbar, liebe Cornelia?
Oh mein Gott. Ich sag Händel, Ombre My Fou. Das ist eine Arie.
Eine Händel-Arie, das ist ein First hier bei Wunderbar Together. Und
aus Xerxes,
wunderbar.
Ich.
Warum? Warum diese?
Das war immer schon die Musik. Ich glaube, ich habe die sogar zum ersten Mal in einem Film gehört, in Gefährliche Liebschaften, Dangerous Liaisons. Das war immer schon eine Arie, die wird sogar von einem Kastraten gesungen, heute natürlich nicht mehr, aber in die Richtung, Countertenor, die mich aufs Tiefste berührt hat. Die geht im Grunde darum, über all die Dinge, an die wir uns erinnern und die wir auch verlieren. Und sie berührt mich einfach zutiefst.
Uns hat, das kann ich glaube ich für dich, Olli, gleich mitsagen, uns hat dieses Gespräch sehr berührt. Es tut mir fast weh, jetzt Tschüss zu sagen zu Cornelia Funke.
Da kann ich nur sagen, Jungs, das ging mir ganz genauso.
Wer mit Cornelia Funke weitermachen will, ist natürlich auch herzlich eingeladen, Reckless zu lesen. Ganz neu im Handel, der Band 4. Aber auch das neue Kinderbuch, Cornelia, das von dir erschienen ist. Das heißt wie? Das habe ich ehrlich gesagt.
Die Brücke
gar nicht
hinter den Sternen.
Das muss ich sofort bekommen. Und auch ein Film ist, glaube ich, neu unterwegs. Ne? Frei nach deinem Buch, Drachenreiter.
Sehr frei. Zu dem Film lass mich besser nichts sagen.
aber es gibt so viel, mit dem man dir und deinen Gedanken folgen kann da draußen in der Welt. Sei es im Film, sei es auf dem Papier und jetzt auch natürlich mit uns auf Audio. Cornelia, wir geben immer das allerletzte Wort unserem Gast. Was möchtest du noch loswerden? Gibt es vielleicht noch eine Weisheit oder ein, einen Schluss, den du uns mitgeben möchtest auf die weitere Reise in dieses neue Jahr?
Ich möchte eigentlich nur sagen, dass ich hoffe, dass wir drei unsere Unterhaltung fortsetzen.
Das kann ich nur zurückgeben, Cornelia.
Wunderbar.
Aber hallo.
Dann und machen wir das.
Wunderbar Together sagt Danke
wunderbar
für ein wunderbares
together.
Gespräch. Unsere Producer Heiner Dalken und Peter Tuck sind hier mit an Bord. Unsere Grafikexpertin Vivi Schmidt, das wunderbartogether.org-Team, dem wir den Start dieses Podcasts zu verdanken haben. Die grüßen wir ganz herzlich nach Washington D.C. Und ich sage natürlich danke dir, Olli. War wie immer eine große Freude.
Ja, auch ich möchte mich bei euch beiden bedanken. Und ich hoffe, wir bleiben in Kontakt und es wächst eine langlebige Podcast-Freundschaft daraus.
Ganz genau. Wir machen das jetzt wie in der letzten Szene in Casablanca. This is the beginning of a wonderful friendship.
Okay. Sehr schön. Und wer diesen Podcast mag, der darf uns auch gerne abonnieren. Wenn ihr einen Tipp für einen spannenden Gast oder Feedback habt oder auch Kritik, schreibt uns an felix@wunderbarpodcast.de. Und ich sage, stay wunderbar. Und bye bye und auf Wiedersehen an euch da draußen und auch an dich, liebe Cornelia. Bleibt gesund.